Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir schauen auf die Themen des Tages. Das erste Schmunzeln des Tages hat bei mir die Taz ausgelöst, die Tageszeitung mit ihrem Titel. Nichts scheint mehr unmöglich, führt Deutschland die Schulpflicht ein. Mit mir im Studio schmunzeln und reden Ijoma Mangold vom Feuilleton der Zeit. Und dazu gekommen ist mein Kollege Alexander Moritz mit den Fakten, die zu einer solchen Schlagzeile führen. Immer mehr Länder wollen nämlich zurück in den normalen Schulunterricht.
So ist es. Also die Schulpflicht gibt es natürlich die ganze Zeit schon. Wir hatten jetzt eine Phase, in der es viel Homeschooling gab und die soll so langsam zu Ende gehen. Also in allen Bundesländern soll auch wieder tatsächlich in den Schulgebäuden Unterricht stattfinden. Das ist in einigen Bundesländern auch schon angelaufen, tageweise bisher. Wie dieser Unterricht aussieht, das ist sehr unterschiedlich. Also bisher ist es in den meisten Bundesländern noch eingeschränkt mit Abstandsregelungen im Klassenraum. Jeweils nur ein Teil der Klasse wirklich da, damit Abstände eingehalten werden können, getrennte Pausen. Man ist vorsichtig. Einige Bundesländer haben jetzt aber angekündigt, dass sie diese Abstandsregeln aufgeben wollen. In Sachsen zum Beispiel, da ist es zumindest an den Grundschulen jetzt schon so, dass da nicht mehr die Hälfte der Klasse sitzt, sondern eben die volle Klassenstärke. Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg wollen das in den kommenden Wochen auch machen und in Sachsen-Anhalt soll ab Dienstag der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler wieder stattfinden, als wäre nie was gewesen.
Mhm. Als wäre nie was gewesen. Herr Mangold, steckt dahinter die einfache Gleichung, zu wenig Schule ist gefährlicher als Corona unterm Strich?
Naja, jedenfalls gehört es zu den Kollateralschäden des Shutdowns und ich selber gehöre zu den Privilegierten, weil ich leider Gottes keine Kinder habe, aber deswegen die letzten 2 Monate sehr genießen konnte. Aber ich weiß von allen Freunden, die Kinder hatten und die ich sonst als sehr robust eingeschätzt habe, dass die wirklich auf dem Zahnfleisch gingen und der Verzweiflung nahe waren. Ich war völlig überrascht, als ich das zum ersten Mal realisierte, wie groß die Verzweiflung ist, weil halt alles andere dann auch nicht funktioniert. Das Homeschooling ist ja nur das eine, wir haben ja genauso das Homeoffice, aber wie kriegt man denn Homeschooling und Homeoffice unter eine Decke? Also insofern ist, glaube ich, die Not, die da auf Abhilfe hofft, schon sehr stark und muss man schon sehr ernst nehmen.
Es ist ja die große Frage auch gewesen und es ist ja auch eine etwas aufgehitzte Diskussion darüber, wie problematisch sind denn eigentlich die Schülerinnen und Schüler, was das Infektionsrisiko angeht. Alexander Moritz, gibt es denn da jetzt eigentlich auch neue Erkenntnisse oder zumindest naja, irgendwie so Anzeichen?
Es ist Wissenschaft, das heißt, wir haben eine Debatte, die eben noch läuft und das wird man alles erst aus der Vergangenheit, also in Zukunft genau wissen. Im Moment ist diese Kernfrage, ob Kinder genauso ansteckend sind wie Erwachsene, also ob es jetzt wirklich gefährlich ist, die Schulen wieder so zu öffnen. Sie ist schwer zu beantworten. Der Virologe Alexander Kikulé hat heute früh im Deutschlandfunk nochmal gesagt, sie ist noch nicht beantwortet. Schlagzeilen gemacht hatte ja Christian Drosten von der Charité in Berlin, der vor ungefähr einem Monat eine Vorabveröffentlichung gemacht hat, wo er genau das gesagt hat. Also Kinder sind genauso infektions wie Erwachsene, deswegen Schulen lieber noch nicht öffnen. Davon ist er jetzt so ein bisschen abgewichen, also er sagt zwar weiterhin, seine Ergebnisse stimmen, aber er sagt auch, Schulöffnung, das ginge schon, wenn dort sehr genau überwacht wird, ob Erkrankungen stattfinden. Also Lehrer müssen regelmäßig getestet werden, einmal pro Woche. Und wenn es dann eine Infektion gibt, sofort die ganze Klasse in Quarantäne. Und sein Argument ist sogar, das geht eigentlich in Schulen viel besser als zum Beispiel in Fitnessstudios oder in Supermärkten, weil man halt genau weiß, wer sitzt in einem Klassenzimmer drin.
War, ja.
Und er sagt sogar, eigentlich hätten die Lehrer da eine gute Funktion als Frühwarner, weil Lehrer, meistens Erwachsene, entwickeln Symptome, Kinder häufig nicht. Und das war ja genau das Problem. Das heißt, die Lehrer könnten darauf hinweisen.
Klingt aber auch nach ziemlicher Versuchsanordnung. Wir gucken mal, wie es den Lehrern dann so geht. Aber gut, ich meine.
Klar, das ist von Seiten der Lehrergewerkschaften auch das Gegenargument. Wir wollen hier keine Versuchskaninchen sein.
Ich finde, aber ist nicht das Hauptargument, das habe ich heute auch irgendwo gelesen, ich glaube auch von Herrn Drosten, dass man jetzt einfach mehr über die Verbreitungsarten weiß. Sie haben, Herr Moritz, natürlich nochmal zu Recht betont, dass das alles auf der Basis von großer Ungewissheit auch stattfindet. Aber zumindest scheint das Prinzip des Superspreaders viel entscheidender zu sein für die Verbreitung. Und der Superspreader hat ja den Vorteil, wir können ihn identifizieren und dann die Infektionsverläufe nachvollziehen. nachvollziehen. Und das gibt uns die Chance zu sagen, wenn es sich nicht so schleichend in der Breite verteilt, sondern tatsächlich immer über einen Superspreader, können wir uns jetzt auch wieder mehr einem öffentlichen Leben zuwenden, wie wir es gewohnt sind.
Das ist im Prinzip das Argument, dass genau diese Superspreader in den Schulen ja nicht wirklich lange aktiv sein können, weil man sie schnell erkennen könnte und dann eben auch genau weiß, in dieser Klasse sind genau diese 30 Kinder, die müssen halt jetzt alle in Quarantäne.